Tech à la Carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
Hallo liebe Techies, Foodies und wer uns sonst noch so zuhört. Willkommen bei der mittlerweile 5. Folge von Tech à la Carte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor einigen Wochen hatten Christian und ich Alexander van Hessen, den Gründer der Berlin Food Week, zu Gast bei uns im Büro. Gemeinsam haben wir die Berliner Food-Szene unter die Lupe genommen und deren Stellenwert in Deutschland und Europa diskutiert und festgestellt, dass Saisonalität und Regionalität im Food-Bereich mittlerweile zum guten Ton gehören und es eigentlich gar keine Besonderheiten mehr sind. Darüber hinaus hat uns der Veranstaltungsprofi verraten, welche Vision er für seine Fachmesse künftig in petto hat. Und ich verrate es schon mal, er hat sehr viel vor. Ach ja, und dann hat er uns auch noch verraten, warum Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl sein Lieblingsessen ist. Aber ich würde sagen, hört doch einfach selber mal rein.
Willkommen, Laura.
Willkommen, Christian, aber herzlich willkommen, das ist viel wichtiger. Ja. Alexander van Hessen.
Ich bin so froh, dass Alex hier ist. Ja, ich finde, also ich wollte auch, dass wir das Ding auf 1,5 Stunden irgendwie ausdehnen oder 3,5 Stunden oder sowas, weil ich habe einfach so Bock gehabt irgendwie auf diesen Podcast, weil ich finde diese Themen total super. Ich finde, wenn wir uns nachher deinen Werdegang angucken, was du alles gemacht hast, irgendwie, hat natürlich auch damit zu tun, weil es irgendwie ganz viel Überschneidung zu meinen Hobbys gibt, aber ich muss persönlich sagen,
das ist spannend. Total Bock drauf. Jetzt bin ich ja fast noch neugieriger als du selbst. Also, jetzt will ich wissen, was du gemacht hast.
Also, over to you.
Ja, grundsätzlich, wir reden ja so ein bisschen über Food und Tech. Von daher, glaube ich, ist die größte Schnittmenge natürlich der Background, den ich von der Berlin Food Week habe. Die habe ich damals vor 7 Jahren ins Leben gerufen, initiiert. Ist ja mittlerweile eine gestandene Größe in der Stadt. Sind ganz viele Leute daran beteiligt. Das ist vielleicht so der Aufhänger, aber wir werden bestimmt noch im Laufe des Gesprächs noch ein paar andere Themen finden. Ich bin sonst frei als Consultant unterwegs für Food-Themen, für Live-Kommunikation, Events, Marken. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut.
Und wie kam es dazu? Also geh nochmal so 1-2 Schritte zurück, bevor wir jetzt irgendwie durch die Bio gehen. Aber es gibt so einen anderen ganz berühmten Podcast, den ich auch mal wahnsinnig gerne höre. Da gibt es immer diese Frage mit, wie wurdest du der du bist? Das werden wir jetzt, lieber Christoph und wissen, lieber Michael, werden wir nicht kopieren. Aber in diesem Falle ist es eben ganz spannend, zu einfach mal so das reinzuziehen.
Also ich habe relativ zügig mit Marken angefangen zu arbeiten damals, irgendwie damals bei Heineken noch, so noch als Student. Bin dann beim Senat bei Berlin Partner gelandet. Mich hat dieses Thema Stadtmarketing immer sehr stark interessiert. Also ich wollte nicht einfach irgendwie ein Produkt, sondern die Stadt als Produkt fand ich mal sehr, sehr spannend.
Das war ungefähr, gib uns mal so einen Indikator, weil wenn man mal überlegt, Anfang 2000, Anfang genau, 2000, das war so die Zeit, als ich nach Berlin kam, genau. Da war ja noch, da dachte ich so, das wäre alles schon durch und Berlin hätte sich schon 3-mal gefunden in der neuen Welt, aber das war ja so gar nicht so, ne? Da ging es ja alles.
Nee, das war noch ein relativ lahmer Haufen, wenn man das mal so sagen kann. Also wenn man jetzt rückwirkend betrachtet, wenn ich mir die Food-Szene nochmal angucke, wenn wir jetzt darüber gleich nochmal sprechen, das war noch relativ langweilig.
So.
Ja, also
das ist
zu der Zeit noch gar nichts passiert.
Aber warum passt dann Food und Berlin so gut zusammen? Du sagst Stadtmarketing, also hast du erst die Stadt für dich entdeckt und dann Food oder andersherum?
Also ich bin in Berlin aufgewachsen und habe irgendwie im Laufe der Zeit immer das Bedürfnis entwickelt, alle Formate, die ich selbst erfunden habe oder auch auf denen ich gearbeitet habe, immer mit der Stadt verbinden zu können. Ne? Ich hab dann erstmal so 8 Jahre lang im Rahmen der Berlin Fashion Week eigene Events gemacht, also wie ne, den Underground Catwalk, eine U-Bahn komplett gemietet, dort Underground Mode gezeigt, einmal im Jahr für Presse. Das war eigentlich der Aufschlag zur Fashion Week überhaupt, sehr lange Zeit. Aber irgendwann war mir das echt zu langweilig. Also die Modeszene hat mich nicht mehr so begeistert. Man wird erwachsener, gut essen gehen ist spannender.
Also Mode ist nicht so dein.
Mode ist nicht mehr so meins. Es war damals damals war das generell so ein bisschen, ich war eher so ein bisschen nicht anti, aber das war, ich habe so ein bisschen die Events gemacht, die klassische Modeszene ein bisschen geärgert hat. Ne? Also so ein bisschen PR-Stunts und ein bisschen verrückter und ein bisschen wilder und so. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, bin jetzt auch nicht mehr so wild und verrückt wie früher.
Wie alt bist du?
Ich bin 41.
Okay, und mit 41 sagt man dann, Essen ist mir wichtiger als Mode.
Ja, noch spiele ich keinen Golf, von daher muss ich noch ein bisschen essen. Ja. Also Essen ist mir definitiv wichtiger als Mode, das kann man so bezeichnen. Ja.
Aber wie würdest du denn die Food-Szene in Berlin beschreiben, so in 3 Sätzen?
Na, mittlerweile finde ich die extrem spannend. Also die ist, entwickelt sich rasend schnell, die ist extrem international und innovativ. Also ich finde, hier gibt es ständig Neues zu entdecken, was früher nicht so war. Es sind tolle Akteure, die natürlich auch in die Stadt kommen und dann sich dann hier verwirklichen, auch im Food-Bereich. Ich finde, also die Basis dessen, das ist so eine kleine These von mir, ist eigentlich in meinen Augen die elektronische Musikszene in der Stadt, weil darüber natürlich sehr viel Leute, junge Leute angelockt wurden, die sich hier niederlassen, die hier wohnen. Ich kenne sehr viele Musiker und DJs, die Berlin als mindestens als zweite Heimat haben, von hier aus arbeiten und produzieren. Und dann entsteht automatisch auch Gastronomie. Die bringen ja Einflüsse aus ihren Ländern mit, die bringen Ideen mit. Bringen auch Geld mit und haben die Möglichkeit, hier auch Dinge zu erschaffen. Von daher ist das so ein bisschen in meinen Augen der Grund, warum
ich
das
so ist. Also ich würde nicht sagen gewagt, aber vielleicht würde ich es ergänzen wollen. Also es ist, glaube ich, jede Art von, also mein, wenn ich es mir so angucke, und ich verfolge es ja auch seit vielen Jahren, dann ist es, denke ich mal, schon eher so ein Breitband. Also die elektronische Szene ist wichtig, Kunst ist aber auch wichtig. Ja, grundsätzlich das ist ja auch, also elektronische Musik ist halt Kunst für sich auch, aber die einfach die breitere Kunstszene und wahrscheinlich auch, und das muss man der ganzen Start-up-Welt sicherlich auch noch zurufen, weil es geht, glaube ich, eher um einfach junge Leute, internationale Leute, was so reingekommen ist. Ne? Und in dem Zuge, da wurde halt das alles breiter. Nicht? Und aber die Frage, was würdest du sagen jetzt, wie lange gibt es jetzt eigentlich schon diesen Street Food Thursday? Weil das, der gibt es auch
da
schon.
Da musst du jetzt aber kurz für die, die es nicht kennen, den großen Bogen erklären.
Der Street Food Thursday ist eine Veranstaltung in der Markthalle 9, die ja auch kann man schon sagen, eine größere Rolle spielt in der Berliner und auch mittlerweile nationalen Food-Szene. Als Vorreiter von vielen Dingen, und kannst du nachher mal sagen, wie ihr, macht ihr was mit denen, macht ihr nichts mit denen, weiß ich jetzt gar nicht, aber da gab es diesen Street Food Thursday, ist ja wie so ein Flohmarkt, wenn man so will, kann man hingehen als entweder Koch oder auch als Student oder was auch immer, und kannst halt sozusagen dein Gericht, deine Heimat da anbieten, und dann da ging es halt vor, was weiß ich, 6, 7 Jahren oder was, ich weiß es gar nicht, müssen wir gleich mal googeln, ging es da los, dass da halt die Leute angeboten haben, irgendwie an einem kleinen Stand, den konntest du mieten und konntest dann dein Gericht machen. Da fand ich das erste Mal, wie ich mich so erinnere, jetzt, dass da wirklich eine unglaubliche Bandbreite war von tollen Sachen, die ich vorher so wirklich nur als Streetfood irgendwo gesehen habe. Ne? Und das, wenn man überlebt, wie das dann Einfluss gehalten hat in die...
Ja, ja klar, also generell die Streetfood-Szene, das war ungefähr, glaube ich, so vor 7, 8 Jahren, wo das so ein bisschen losging, die ersten Foodtrucks irgendwie entstanden sind.
Ja.
Da war Berlin in der Tat ja noch ein bisschen... hintendran, wenn man, das hat man in London schon 10 Jahre vorher gehabt.
Ja, absolut, genau.
Ja. Und wir sind auch mit der Berlin Food Week, sind wir auch ungefähr vor 7 Jahren, 2013 gestartet.
Genau.
Da hatten wir auch unser allererstes Thema, war in der Tat, wir haben es aber dann noch Junk Food genannt, aus ein bisschen provokanter. aber da ging es ein bisschen dann auch in so eine Richtung. Ja.
Aber vielleicht erklärst du einmal, was genau die Berlin Food Week ist, weil so wie ich es mir zusammen recherchiert habe, ist es ja nicht nur Essen, sondern es ist ja eine Plattform und dementsprechend ja eine Weiterentwicklung des klassischen Gastronomiebetriebs. Also wen willst du damit erreichen? Was willst du damit vorantreiben und wen willst du inspirieren damit?
Ja, also die Berlin Food Week besteht aus ganz vielen verschiedenen Einzelevents. Also natürlich gibt es so größere Säulen, auch Formate, die wir halt über die Zeit entwickelt haben. Die in ganz verschiedene Richtungen gehen. Also da ist wirklich für jedermann was dabei. Also wir sagen jetzt mittlerweile oder bezeichnen uns selbst als das vielfältigste Food-Festival Deutschlands. Also sind aber immer irgendwie auch Plattformen. Also da wollten wir auch schon immer sein. Wir laden auch andere Veranstalter ein, sich eigene Projekte zu machen innerhalb der Berlin Food Week. Ne?
Ich habe mir hier hintergeschrieben bei diesem Punkt mit dem vielfältigsten Food-Festival. Also warum? Wenn jetzt jemand sitzt aus Kassel oder Oberhausen oder wer auch immer und zuhört und auch sowas macht, warum würdet ihr jetzt sagen, also was ist an der Berlin Food Week anders? Was ist wirklich vielfältiger als einfach ein paar Bullets darunter mal packen? Also, oder
ist
auch
ist einfach die Vielzahl der Einzelformate, die wir haben, und auch die Ausrichtung der Einzelformate, die in sämtliche Richtungen gehen. Wir machen sehr viel B2B als auch B2C zum einen, das ist schon mal der Anfang. Wir binden die Gastronomen ein, wir binden Köche ein, wir binden Agenturen ein, wir binden Influencer ein und so weiter. Also in jede Richtung ist jetzt nicht nur ein Fachsymposium, wir sind auch nicht nur Messe, wir sind auch nicht nur eine Restaurantweek, sondern wir haben alle Elemente dessen. Mhm. Und deswegen ist es so vielfältig und auch spannend, weil wir sehr viele verschiedene Zielgruppen ansprechen.
Mhm. Und weil wir ja Tech à la carte sind, habe ich ja auch das Gefühl, dass nicht nur Unternehmen da als Sponsoren oder als Kooperationspartner auftauchen, die per se etwas mit Food zu tun haben. Es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die merken, okay, das ist ein Einfallstor für ein neues Geschäftsfeld, oder?
Absolut. Also auch unsere Sponsoren, Akquise, unsere Partnerschaften, die wir so machen, tummeln sich nicht nur im Food-Bereich, sondern auch im Non-Food-Bereich. Beispiel Automobil, ich muss jetzt keine Marken nennen, aber ne, Automobil gibt es durchaus Marken, die sich natürlich die ganze Foodie-Szene genau angucken und dort auch aktiv werden wollen. Und dann, wir hatten durchaus den einen oder anderen Sponsor aus dem Bereich und Partner. Also das passt durchaus auch wenn die erstmal nicht Food als Food produzieren.
Und wie passt das also für mich, die Nachfrage, also weil ich habe ja auch verfolgt, also man kann die eine oder andere Marke ja nennen, es gibt eine große Marke mit M, eine deutsche Küchenmarke, mit denen ihr da was macht, ja. Aber wie, also für mich ist da auch immer wieder, ist ja immer diese Gratwanderung, ne? Wenn man sich in diesen, früher war das immer alles sehr kommerziell, wenn man solche Messen gemacht hat, da war das total okay. Heute geht es ja häufig darum, sozusagen aus dem Kommerziellen wieder ein bisschen rauszugehen oder die richtige Balance zu finden zwischen dem, auf der einen Seite hast du meinetwegen wirklich Produzenten, die halt, ne, also krass, Öko, Demeter, whatever, da. Und dann hast du auf der anderen Seite Industrie. Ich glaube, so eine Messe muss halt irgendwie beides abdecken können, weil so eine Messe kann auch nicht überleben ohne oder kann auch nicht wirklich diese Größe kriegen und diese Strahlkraft kriegen auf der einen Seite natürlich ohne diese Sponsoren. Aber wie geht das bei euch mit den Gästen und mit den Partnern, die ihr habt? Wir haben viele Industrieleute, die zuhören, wir haben aber natürlich auch das andere.
Also grundsätzlich, also Messe, der Begriff gefällt mir noch nicht so richtig, aber das kann ich erklären.
Plattform.
Das ist auch kein Fehler, das geht uns häufiger so. Plattform, ja, aber also Messe, wenn man es Messe bezeichnen will, unser Ausstellerpart ist das House of Food, wo man wirklich so hauptsächlich Startups und junge Unternehmen hat, die sich dort präsentieren, aber auch ein paar Marken. Das ist dann eher so ein Ausstellerkonzept. Wir haben generell, also unser Income, also unser Mittelzufluss sozusagen, den müssen wir selber ja akquirieren. Ne? Das ist zum einen ausstellerbasierend, zum anderen gibt es hier unter Eintrittsgelder oder Ticketsysteme, wo wir Events sozusagen, Eintritte verkaufen, als auch logischerweise Sponsoren. Und wir sind eben nicht in dem Fall eine Markthalle 9. Wir sind jetzt nicht so sehr politisch. Wir versuchen uns nicht so sehr politisch zu positionieren, bekommen entsprechend natürlich auch keine Fördergelder oder sonst irgendwas, sondern wir müssen uns selber ernähren, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher sind Sponsoren für uns wichtig. Allerdings haben wir das über die Jahre natürlich auch so ein bisschen, ich würde sagen, kompakter gestaltet, vielleicht auch ein bisschen ausgedünnt. Wir waren ein relativ großer Markenspielplatz, haben uns jetzt wirklich auf die wesentlichen Säulen so ein bisschen fokussiert in den letzten Jahren. Und auch wirklich, wir arbeiten auch wirklich mit Unternehmen zusammen, die wir wirklich auch schätzen. Also wo wir auch dahinter stehen können und wir sind durchaus in der Position, hier und da auch Sponsoring-Anfragen von Brands abzulehnen.
Mhm. Und inwiefern braucht die Food-Szene Innovationen, ob es nun Technologie ist oder andere Branchen, um sich weiterzuentwickeln?
Also wenn man natürlich neue Zielgruppen erschließen will und auch die jüngeren Leute dazu bringen will, auch wieder mehr essen zu gehen oder sich mit dem Thema Essen generell zu beschäftigen, musst du natürlich in deiner Ansprache natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr digital werden und andere Kanäle wählen, als man das vielleicht bisher gemacht hat. Also ich beobachte auch, dass viele, gerade junge Leute, sich mehr und mehr mit dem Thema Essen beschäftigen. Also dann auch gerade in Kombination mit Gesundheit und Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Gibt es ja viele Schlagworte, die man da benennen kann. Da gibt es durchaus einen Bedarf, aber ich glaube, das entsteht automatisch. Dem kann man gar nicht so sehr nachhelfen. Also Gastronomen werden ein Stück weit digitaler, die Agenturen, die sich da drin tummeln, werden digitaler. Wir als Veranstalter werden ein bisschen digitaler. Wir sind ja trotzdem immer noch hauptsächlich wirklich was live passiert. Man muss uns schon erleben irgendwie. Aber natürlich wird das stärker verlängert in die digitalen Medien auch.
Also eine logische Konsequenz im Prinzip.
Ja, okay. Wie, wenn man mal überlegt, also es ging ja so los mit der, ich sag mal, Kerner kocht. Ja, so damit freitagsabends irgendwie, ja. Da ging das da wohl.
Und dann hatte man immer wieder Hunger.
Natürlich hat der eine oder andere.
Spätabends noch.
Ja,
ne?
Genau, auf einer, so, auf ja, toll.
Auf einmal hat der eine oder andere hat natürlich irgendwie auch so Jamie und Tralala und so weiter, aber irgendwie so, dass ich glaube, das erste größere Format draußen war ja so im Fernsehen, irgendwie war freitagsabends, wie sich Lava, Lichter, Wiener und wie sie alle sich da in den Körper gekriegt haben oder auch ganz, ganz lustig. Inwiefern hat sich das verändert, deiner Meinung nach? Wie viel tiefer ist das gegangen. Also wie, in was für ein, das war ja so ein, das
High
war, ne, also sehr, und ja, also ich würde noch nicht mal sagen, so ganz so Mainstream, weil es war ja schon irgendwie für eine, ich will nicht sagen Intellektuelle, wo, aber wer alleine, wer um 23 Uhr abends noch wach ist, da ging es ja schon mal
und
los.
Und ZDF schaut.
Und ZDF schaut, ja, nachdem irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, da war Aspekt oder so, war glaube ich davor sogar noch, also es war schon eine bestimmte Zielgruppe, die da drin war, oder und dann, nee, warte mal, dieses andere Kulturjournal, wie auch immer, aber egal, bevor ich mich jetzt verhedder. Also, wie viel tiefer ist das jetzt?
In die Gesellschaft vorgedrungen.
Nee, auch einfach die Themen, weil das ist ja jetzt einfach weg von, du stellst ein paar Leute dahin, die kochen ein bisschen drauf los, hin zu, jetzt haben wir 2020.
Also zum einen,
alles ist anders.
Zum einen hat man natürlich erstmal eine viel höhere Masse an Sendungen und seine Formaten, die sehr, sehr verschieden sind. Man kann es ja teilweise schon gar nicht mehr sehen. Grundsätzlich sind die aber auch teilweise echt wirklich sehr durchdekliniert, muss man sagen. Mhm. Von den Produzenten, die dort eingebunden werden, dann mit Privatstories und keine Ahnung, was da hinten noch bei rauskommt. Und lokal, saisonal, was auch immer. Also da muss man mittlerweile sich sehr stark mit beschäftigen. Ich persönlich habe so ein bisschen einen Overload an, wenn wir jetzt über TV gesprochen haben, an TV-Formaten. Da gibt's auch ein paar.
Wie viel mehr musst du anbieten oder müsst ihr anbieten auf der Food Week dazu? Ne? Weil so früher haben die Leute halt vielleicht mal nach dem Rezept gefragt, aber heute ist ja sozusagen das Spektrum viel, viel breiter. Ne? Also wenn du hier dieses vom Nose to Tail und keine Ahnung, was es da alles gibt. Also die sind ja viel breitere Interessen als da, als jetzt zu wissen, keine Ahnung.
Mit das, Pfeffer, ohne Pfeffer, ja. Welches Gewürz.
Ja, also mit solchen Themen müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und From Nose to Tail hatten wir ja schon vor. Ich will mich jetzt nicht falsch äußern, aber ich glaube 2014 oder 2015 haben wir damit auch angefangen. Das ist, mittlerweile ist es natürlich wieder ein Thema, auch diese ganze Saisonalität und Regionalität. Das ist aber grundsätzlich, finde ich, bei uns eh selbstverständlich. Also es sei denn,
warum?
Wenn man sich damit mit den Themen auch nicht mehr abhebt. Also das sind so Grundwerte, die in diese Food-Szene eingeflossen sind, die nimmt man als gemeinsamen Nenner so ein bisschen hin. Also ich finde
es auch, gar keiner,
ich finde es jetzt auch nicht mehr spannend. Naja, doch schon. Also es schmücken sich halt viele noch damit, aber ich kann es auch nicht mehr hören. Also ich finde, das ist wichtig, dass man das thematisiert und dass man das auch inhaliert und auch umsetzt. Aber ich finde auch so ein bisschen der Spaß am Essen und so weiter, die Freude, die es macht, das Zusammenkommen, das Gesellige dabei, das haben wir auch speziell bei der letzten Berlin Food Week in den Vordergrund gepackt, so ein bisschen diesen hedonistischen Charakter wieder rausgehoben. Mhm. Trotzdem, das andere wird natürlich nicht vernachlässigt, aber ich muss das nicht jedes Mal wiederholen.
Wie sah das dann aus? Also beschreib mal so ein Bild irgendwie von...
Na, wir haben zum Beispiel das Stadtmenü, ist ja sozusagen unser dezentrales Konzept, wo sich Restaurants aus Berlin sozusagen die teilnehmen, haben wir auch in Hamburg und Düsseldorf gemacht. Er kriegt immer so ein Oberthema und da hatten wir the Great Tasty. Dann ging es mit einem Champagnerpartner und dem Thema Hummer, mit dem amerikanischen Lobster sozusagen darum, wirklich mal auch ein paar bisschen teurere Lebensmittel zu genießen und diese in die Menüs einzubinden.
Gab es in diesem Zusammenhang dieses Lobster-Sandwich im Bikini-Ding oder war das wieder?
Das war im Jahr davor.
Wo geht es denn weiter? Also wenn du jetzt sagst, du hast viele Kooperationspartner, du hast die Industrie mit drin, du bietest das für ein breites Publikum an, von Gastronomen über Startups und so weiter und so fort. Wo will denn die Food Week hin? Was sind so deine Visionen für die nächsten Jahre? Was kommt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was wir gestartet haben in den letzten 3 Jahren ist, dass wir uns nicht ausschließlich um Food auch kümmern, sondern es gibt natürlich auch so verwandte Bereiche. Ne? Und wir wollen auch sehr stark mit Ländern und Länderpartnern arbeiten. Es ist immer total spannend, wenn man da eine ganze Kultur gleich mit aufsaugen kann, das thematisch ein bisschen daran orientieren kann. Das haben wir jetzt mit Mexiko gemacht, mit den USA gemacht. Wir haben es einmal mit Thüringen als Bundesland gemacht und so weiter. Da kommen spannende Dinge auf uns zu. Kann ich das leider noch nicht für das kommende Format verraten. Da müssen wir noch unsere Presseabteilung abwarten.
Wann ist eigentlich das nächste Datum eigentlich?
Das nächste Datum ist der 26. Oktober bis zum 1. November.
Okay.
Da finden wir wieder statt. Da wird es wieder ein House of Food geben. Es wird wieder ein Bikini sein über 2 Tage. Wir werden eine Berlin Food Night machen als großes Netzwerk-Opening mit dem Food Mover Award, was wir zusammen mit dem Beat Magazin machen. Und natürlich werden wir, ja, das Stadtmenü habe ich schon gesagt, nämlich die Restaurants logischerweise. Und dann haben wir immer auch so kleine Sonderformate. Wir sind immer dabei, neben den großen Säulen auch immer wieder ein bisschen was Neues zu installieren. Wir haben letztes Jahr die Stadt ist sich aufgemacht mit Renate Künast und Eva-Maria Hilker vom Espress, wo es wirklich darum ging, ausschließlich Berliner Produkte in das Menü zu integrieren, mhm. was echt gut ankam. Wir überlegen, ob wir das in der Form oder vielleicht in anderer Form weiter auch führen in diesem Jahr. Also da gibt es eine Vielzahl an spannenden Sachen.
Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Finde ich ja eine interessante Kombination. Die Eva-Maria kenne ich, aber Renate Künast, wie seid ihr mit der denn in Kontakt gekommen? Wie war da die Verbindung? Das ist ja schon interessant, dass ihr da euch sogar was Politisches reingeholt habt.
In dem Fall ja. Ja, das ist in der Tat ein bisschen politisch, aber eigentlich geht es da wirklich auch mehr um dieses ganze Thema Lokalität oder Regionalität. Renate Künast hat ein Buch zu dem Thema geschrieben.
Ah, okay.
Und war auch mit Eva-Maria auch eng verbandelt. Also über diese beiden, die haben sich sozusagen so ein Format auch selber entwickelt. Da haben wir gar nicht so einen großen Anteil. Wir haben es dann halt nur unter unsere Fittiche genommen und haben das weitergedacht und haben es bei uns integriert und,
okay.
und rund gemacht und produziert.
Ist auch wieder eine Plattform gegeben.
Genau, ist wieder eine Plattform. Also deswegen, wir sind für externe Ideen, Veranstalter und so weiter stets offen, wenn wir das toll finden. Klar, also dann kann man unsere Kanäle auch natürlich gut verwenden, weil wir natürlich auch die Zielgruppen im Laufe der Jahre gut ansprechen können.
Mhm. Aber wenn du Eva-Maria erwähnst, dann können wir sie ja kurz quoten hier, weil ich habe hier was hier und da können wir den nächsten Experten fragen, inwiefern die Thesen, er hatte in der 12 Espress steht da drin, der Burgerboom ist schon lange vorbei, das koreanische Hähnchen hat wohl jetzt jeder einmal gegessen und auch der Hype um die israelische Küche hat nachgelassen. Ich fand das irgendwie geil. Also ich mag ja gerne diese Rückblicke, aber wenn sie dann noch so auf dem Punkt sind, also von daher sehr, sehr gut geschrieben und
Hallo Eva-Maria.
Hallo, ja, und nochmal schade. Das mit dem, was da vorher passiert ist, mit eurem Büro da. Und ich hoffe, das ist alles wieder gut und ihr könnt diese Doppelausgabe bald wieder machen. Und dann steht aber, was kommt, ne? Die scharfen Gerichte Chinas, da kann noch mehr kommen. Die kleinen Restaurants wie Bob und Thomas und das Otto und so weiter und so weiter. Steht noch ganz viel mehr drin. Also ansonsten auch eine tolle Zeitschrift, die ich auch jedem empfehlen kann, dass man die kauft, die Espress, wer Lust auf Gastronomie hat. Aber was ist deine Meinung dazu? Also was kommt deiner Meinung nach? Wie würdest du das sehen?
Jetzt bin ich natürlich in der Tat kein Zukunftsforscher. Wolltest du was sagen?
Nee, erzähl halt, aber ich habe die Anschlussfrage schon im Kopf.
Da kommt gleich was. Dann zeigt sie immer auf.
Ja, sonst lässt du mich doch nicht ausreden.
Zeigt Laura immer auf, schon früh.
Also das, was ich glaube, und ist vielleicht auch ein bisschen Eigeninteresse, geht eher um den Drinkbereich.
Da sind wir ja auch ganz vorne
mit dabei. Ich glaube, das Thema Sake wird stärker kommen als bisher. Da gibt es ganz viel, was so unter der Oberfläche brodelt, was ich so aufsauge.
Sorge im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube, da könnte einiges passieren. Auch gerade, wenn sich damit auch sehr, also Leute beschäftigen, die auch wirklich Ahnung haben und das weiter vorantreiben. Das ist nur so eine Vermutung. Ich bin ansonsten kein Trendforscher.
Ich meine, da hat ja Duck und aber auch Simone, liebe Grüße auch an die nochmal, wenn wir schon Grüße verteilen, im 893. Die haben da ja schon wirklich auch von Anfang an drauf gesetzt und sehr viel mitgemacht. Aber eben, da gibt es natürlich noch ein ganz breites, das ganz weites Feld, um jetzt auch nochmal mit Effi Briest zu kommen.
Oh je. Gott. Oh je. Literatur machen wir jetzt Wahnsinn. Hier nicht. Aber meine Anschlussfrage, die ich ja jetzt schon so 5 Minuten auf dem Herzen habe. Wir wollen ja aber auch etwas bieten, was sozusagen über Berlin hinausgeht. Und wenn wir jetzt schon bei den Trends sind, hat Eva-Maria dort Berliner Trends beschrieben, deiner Meinung nach? Oder ist das auch abbildbar auf andere deutsche Großstädte oder sogar europäische Großstädte oder auch Kleinstädte? Gastronomie gibt es natürlich auch ganz tolle Sachen in nicht nur so Metropolen wie Berlin.
Also ich habe das jetzt nicht auf Berlin ausschließlich bezogen, was die da formuliert hat. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Also Berlin ist natürlich ein Stück weit auch kulinarische Speerspitze Deutschlands, muss man schon so ein bisschen sagen. Ne? Es gibt hier und da logischerweise Hamburg oder auch Düsseldorf spannende Geschichten, gar keine Frage. Aber was in Berlin passiert, ist natürlich so ein bisschen auch
Klong.
Natürlich auch das Ding. Ne? Von daher hätte ich das jetzt erstmal so für Deutschland interpretiert, aber ich kann dem durchaus zustimmen. Also was dann letzten Endes immer ein Trend wird, kann man ein bisschen schwer sagen. Man kann nur sagen, was so ein bisschen langsam langweilig wird. Also, das hat sie ja so formuliert.
Ja.
Und
aber ganz kurz, warte mal, weil du das, wenn du gerade gesagt hast, dieses Menü habt ihr auch in Düsseldorf und Hamburg gemacht. Ja. Heißt das, es gibt auch eine Düsseldorf Food Week und eine Hamburg Food Week?
Nein, es gibt nur das Stadtmenü. Also das Stadtmenü, was okay. wir in Berlin mit den ca. 70 Restaurants machen, haben wir als ist wie eine Art Restaurant Week, ne?
Und Restaurants, das die nehmen teilen. Die
und das wird es auch in diesem Jahr wieder
Food
in Hamburg.
Week und die Hamburg Food Week ja. vielleicht.
Also das Stadtmenü okay. gibt es in diesem Jahr definitiv auch in beiden Städten. Die Farbe
verändert sich leicht.
Das Week ist exklusiv.
Die Exklusivmeldung.
Also ich glaube nicht, dass in anderen deutschen Städten wir jetzt Ambitionen hätten, die komplette Food Week abzubilden, weil das, was wir hier machen, lebt ja auch von dem, was Berlin gibt. Also der Nährboden ist nur hier so gegeben. Und
aber sollte es Franchise-Partner geben, die da unten sowas die machen wollen, dann können die sich gerne bei Alexander
helfen.
Und bei uns Bescheid
melden,
sagen.
Können sich gerne melden. Ich hätte eher Interesse, das international stattfinden zu lassen in anderen Städten. Aber innerhalb Deutschlands würden einzelne Formate sicherlich gut funktionieren. Aber in der Gesamtheit, so wie wir es hier machen in Berlin, sehe ich die Notwendigkeit nicht so richtig und auch nicht die Voraussetzung.
Und bei der Food Week, welche Rolle spielen da bei dir Getränke, Drinks?
Klar, also wo Essen ist, sind auch Getränke logischerweise. Ich würde sagen, keine große, riesige Rolle, aber wir haben zum Beispiel immer einen offiziellen Berlin Food Week Signature Drink. Der wird dann von renommierten Bars entworfen oder Barkeepern. Und den gibt es dann auf unseren Flagship-Veranstaltungen, gibt es den dann, natürlich wird er ausgeschenkt. Dort binden wir auch stets Partner ein und so weiter. Also das ist so unser Drink-Kanal sozusagen. Ansonsten, das Thema Pairing ist immer wichtig zu den Dinnern. Ne? Also was es dort zu trinken gibt, spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ansonsten ist ja immer kurz vor uns auch der BCB, der Barkonvent. Die behandeln das Thema, also die ganze Drinkkultur und so weiter, natürlich immer noch wesentlich intensiver, als wir das tun.
Gibt es da auch Symbiosen? Also spricht man da miteinander oder...
Ja, also es gab von Anfang an eigentlich Gespräche, aber eigentlich gibt es nicht so eine richtige Notwendigkeit, da irgendwas zusammenzulegen. Was ich mit meinem Nebenprojekt sozusagen mache, mit der Beat, ne, kleines B, großes Eat, wo wir so ein DJ-Cooking-Format haben, was auch innerhalb der Food Week stattfindet, werde ich jetzt dieses Jahr nicht innerhalb der Food Week stattfinden lassen, sondern während des Bar-Konvents, weil wir dort eine Liquid Edition stattfinden lassen. Also wo sozusagen zum ersten Mal nicht das Essen im Vordergrund steht, sondern der Drink und das, der Drink mit dem Essen gepaart wird, sozusagen gepaired wird.
Gepaired, ja.
Genau,
ja.
Also wir drehen das Pairing um.
Das
sozusagen.
Ist übrigens ich kann jetzt nicht blättern, weil dann flippt unser Tonmensch immer aus, aber da schreibt Eva Maria auf der zweiten Seite, dass das dieses Pairing, dass das total... Ja. kommen wird. Also von daher da
auch nochmal Einordnung für den Nicht-Foodie, der uns zuhört, der Techie eher. Pairing?
Pairing, da geht es darum, dass man wirklich also Essen, also Bestandteile des Essens und die entsprechende Drinks dazu sozusagen kombiniert. Ich meine, es gibt tolle Beispiele dafür. Wir in Berlin, jetzt werden wieder ganz viele meckern, dass man jetzt eins nennt. Es gibt wahrscheinlich 5 oder 10. Dazu muss ich aber blättern, dann flippt Björn aus. aber im Coda habe ich das erste Mal sozusagen so in Neukölln. Ne, eigentlich ein Dessert, aber wollen Sie aber glaube ich nicht so hören. Aber unglaublich tolle Pairing-Geschichten. Und das gibt es aber jetzt aber auch schon in diversen anderen Konzepten, die total Spaß machen, wo man, wenn man hier in Berlin ist.
Und zudem, es geht auch ein Stück weit weg von der reinen Weinbegleitung als Pairing, sondern
absolut.
Hin zu auch nicht alkoholischen Getränken oder einer Brühe, die angesetzt wird, irgendeiner Essenz oder auch sogar Essig, ist auch ein großes Thema. Total spannend.
Es gibt ja aber mittlerweile auch Angebote, dass man sozusagen das Essen korrespondierend zum Drink bekommt. Da war ich zum Beispiel mal bei einer Veranstaltung, das fand ich auch ganz abgefahren. Da gibt es dann wirklich Cocktails und dann wird das passende Essen serviert.
Genau, richtig. Genau. Das ist ähnlich, was wir dann sozusagen vorhaben, jetzt im September zur Beat Berlin. Gibt es auch, gibt es schon, klar, wir erfinden das nicht neu, aber muss man seltener, also trifft man seltener an, ja. Mhm. Aber es ist total spannend, wie rum man es auch dreht. Hauptsache die beiden Komponenten, also der Dish, der Gang, den man vor sich hat und das Getränk passen gut zusammen, ergänzen sich und man kriegt aus 1+1 wird am besten 3.
Wie viel Diskussion habt ihr weil das habe ich, wenn ich mit meinem Umfeld rede über das ganze Thema Food, Beverage, dann gibt es natürlich die eine Gruppe, die diesen dogmatischen Ansatz sehr stark unterstützt. Und es gibt aber auch eine, die so eine nach wie vor anarchistische Free-Flow-Abteilung ist. Wir haben ja
angefangen durch Noma und dann irgendwie sicherlich auch fortgeführt durch viele andere Läden, die wir hier in Berlin haben, aber auch übers Ländle mittlerweile verstreut. Wie viel Diskussion ist das bei euch in eurem Team, wie ihr sozusagen die Berlin Food Week ausrichtet, bei den Leuten, die die Berlin Food Week besuchen und aber auch die den Ausstellern, sag ich jetzt mal.
Sehr interessante Frage. Die Diskussion, Diskussion im positiven Sinne, gibt es in der Tat von Beginn an. Also, weil es natürlich ein Spannungsfeld ist zwischen, wen bedienst du dann auch ein Stück weit mit? So die Hardcore-Foodies, ne? Und Aktivisten und wie auch immer. Andererseits bist du auch irgendwie ein Markenspielplatz, wie wir festgestellt haben. Das ist aber eine sehr spannende Debatte insgesamt. Also ich bin immer ein Verfechter davon, dass man auch viele an einen Tisch bringen sollte, also im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Ich finde es sogar gut, dass man Industrie- und Food-Aktivisten zusammensetzt und sich nicht aus dem Weg geht, sondern dass man miteinander einen Dialog sucht. Mhm. Und dafür sind so Plattformen wie die Berlin Food Week natürlich gut geeignet. Wir sind innerhalb des Teams, haben wir auch sicherlich hier und da verschiedene, nicht Meinungen unbedingt, aber vielleicht Fokusse, sagt man Fokusse. Und von daher ist das mal ein sehr lebendiger Austausch, intern als auch nach draußen. Also, aber es ist nichts Negatives.
Nee, finde ich auch. Also ich mag das auch gerne und beide Enden sind spannend und dann kann sich ja auch jeder aussuchen, in welche Richtung. Beides hilft.
Ja, aber nochmal, um auf die Technologie zurückzukommen oder zu den innovativen Ansätzen. Im Vorgespräch hast du gesagt, du bist nicht so der Techie. Das ist auch gar nicht Ziel meiner Frage. Aber inwiefern hilft ein Format wie die Food Week Technologie, Social Media, in Marketingkonzepten oder in der Verbreitung? Ich meine, heutzutage kann man dann doch sozusagen die Berlin Food Week dann nicht nur in Berlin sehen und wahrnehmen, sondern international im besten Fall oder auf jeden Fall über Deutschland vernetzt, wenn man sich kennt. Ja, was definitiv bietet das für Möglichkeiten?
Ja, also klar, also als wir gestartet sind, waren auch gerade die sozialen Netzwerke, die gab es natürlich alle schon, so ist es nicht, aber die wurden natürlich immer wichtiger im Laufe der Zeit. Und natürlich haben wir einen eigenen Instagram-Kanal und jedes Event kriegt einen Facebook-Event erstellt und so weiter. Wir arbeiten mit Influencern ganz gezielt. Das hat definitiv zugenommen. Andererseits haben wir natürlich auch parallel die ganzen klassischen Medien. Bei uns, von uns hängen dann auch Plakate, 18 Eintel in der Stadt. Also wir brauchen so ein bisschen beides. Ja. Wir drucken auch immer noch ein eigenes Magazin zur Food Week, also so ein Zeitungsformat. Aber nichtsdestotrotz gucken wir auch, ob wir eine App entwickeln und so weiter. Also wir sind so ein bisschen auf beiden Spielfeldern unterwegs, klassisch als auch mit allen sämtlichen digitalen Kanälen, die es da so gibt. Und das ist auch total spannend. Das hilft uns auch, klar, für die Wahrnehmung, auch für Nicht-Berliner sozusagen. Vielleicht nimmt man dann die Berlin Food Week zum Anlass, auch mal nach Berlin zu kommen, wenn man sich für das Thema Food interessiert.
Stimmt, das ist auch ein Tourismusmagnet in irgendeiner Form, ne?
Genau. Also wir hatten letztes Jahr, wir haben 56.000 Besucher gehabt. Das ist schon nicht wenig für ein Food-Festival. Von daher, das wird auch jedes Jahr ein Stück mehr.
Wie viele von denen waren Food-Blogger?
Das kann ich nicht sagen.
Nein, aber die akkreditieren sich da.
Und inwiefern ist das auch Business-Plattform in dem Moment, in dem man sich dort trifft, netzwerkt, austauscht und gemeinsame Pläne schmiedet?
Absolut, es ist eine Business-Plattform und zum anderen, was ich noch sagen wollte, genau ist, wir sind da auch irgendwie ein Stück weit redaktionell unterwegs, weil wir hier unsere Kanäle ja nicht nur zum Event hin im Herbst bespielen, sondern das ganze Jahr über. Also die Berlin Food Week ist quasi bei Facebook und Instagram.
Der Peak.
Ist der Peak, genau. Aber wir erzählen trotzdem Geschichten und stellen Leute vor und arbeiten auch ein Stück weit redaktionell. Natürlich ist dann die Fülle an Beiträgen zum Event hin größer, aber wir sind letzten Endes ein Medium über das ganze Jahr, ein Stück weit.
Und wenn man Berlin Partner ganz früher und jetzt Berlin Food Week und du hast gerade erwähnt, das ist internationale, habt ihr schon mal darüber geredet, irgendwann sozusagen ein Teil der Berlin Food Week bei irgendeiner internationalen Marketingveranstaltung, weil heutzutage, Laura hat es ja gerade nochmal gesagt, Tourismusmagnet, Food total wichtig, viele kommen in die Stadt. Ich finde, wir haben jetzt auch irgendwie, wenn man es vergleicht, müsste es nochmal recherchieren, wie viele Sterne Berlin jetzt hat versus die anderen. Aber eben die schiere Breite ist ja schon enorm, aber gibt es irgendwann die Berlin Food Week on the go sozusagen als Exportschlager irgendwo, ja, dass die Berlin Food Week in einer kleineren Version beim nächsten Berlin Tokyo Event zu Auftritt oder sowas?
Also was es in der Tat gibt, es gibt Anfragen, sowohl von großen Formaten, auch aus der Filmindustrie, der Musikindustrie, hier ein Stück weit für den Food-Anteil der Veranstaltung auch die Kuration zu übernehmen, mhm, zum Beispiel. Haben wir auch schon gemacht. Aber jetzt groß, international, ja, gute Frage. Da müssten wir natürlich wahrscheinlich sehr viel Energie aufbringen, das selber voranzutreiben. Wenn solche Sachen auf uns zukommen, sind wir immer im offen.
Tolle Sponsoren, die vielleicht mithören, die klar, das dann machen oder die hier sitzen oder so.
Ja, nee, klar, also grundsätzlich.
Jetzt hast du hier aber große Versprechungen.
Ich guck dich dabei an.
Ah, ja, klar. Gerne kommunikativ.
Was haben wir, aber wir haben ein Ding, das ist natürlich irgendwie, bietet sich an, ja, dass beste Essen ever. Also was ist so das Essen, wenn wir mit den Foodies reden, was ist so ein Ding, was so hängen geblieben ist? Egal jetzt, ob Großmutter oder ob irgendwo auf einer Berghütte oder irgendwo im Sterne-Restaurant oder I don't know.
Na, ich muss jetzt, ich habe das nämlich schon mal in einem Interview gesagt und das muss ja dabei bleiben. Das sind in der Tat Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Oh. Das ist mein Kindheitsessen und das ist immer so das Essen, von dem ich am meisten essen kann.
Ja.
Und das hat irgendwie so ein richtiges Wohlfühlessen.
Und wenn du schon so spezifisch bist bei dem Öl, dann darf ich dich zur Kartoffel befragen. Wüsstest du, welche Kartoffelsorte die richtige wäre, wo es dir am allerbesten mitschmeckt?
Also ehrlich gesagt, nee, kann ich dir nicht sagen, aber ich versuche jedes Mal, ich wohne am Boxhagener Platz, das ist immer ein Wochenmarkt am Wochenende, und ich versuche jedes Mal irgendeine andere Sorte zu kaufen, einfach, dass ich die irgendwann mal alle durch habe, aber ich merke mir die nie, das ist kein Problem.
Es gibt sogar die Laura, habe ich letztens gesagt.
Die Laura wäre jetzt natürlich meine Übergabe, weil ich wollte so wahnsinnig gut drauf gehen. Meine Lieblingskartoffel ist die Laura.
Nein, hast du mir noch gar nicht erzählt.
Das kommt aus der Pfalz, das ist sozusagen so leicht rotschalig und ist innen drin gelb und das ist, habe ich gerade eben wieder am Wochenende gekauft, auch bei uns zu Hause. Meine Familie liebt sie. Ja, wir, ich finde, das ist wirklich eine richtig tolle Kartoffel. Probier sie mal.
Genau, ja, bei dem Namen kann ja auch nichts.
Ja, da kann nichts, eigentlich nichts schief gehen. Ne? Nee. Aber und ein Thema, was mir noch bevor Laura wieder aufzeigt, ist,
Du stellst dich hier als das ist ja unfassbar. Nein.
Hast du das, wann hast du das letzte Mal im Tropical Island etwas gegessen? Es gibt da einen
lustigen Fleck
in deiner Biografie. Und ich muss ja, ich war noch nie da, aber, nein, Quatsch, ich war noch nie da, aber ich glaube, ich will unbedingt hin und ich meine, mit meinen Kids irgendwie, glaube ich, ich habe nur einfach nur Angst, dass sie dann immer dahin wollen, aber
das war in der Tat,
letztes Mal da was gegessen.
Lustigerweise zu der Zeit, als ich dort auch gearbeitet habe und seitdem war ich auch nicht mehr da. Also das war genau meine Station nach Berlin Partner und zwar noch mitten in der Bauphase, also schon in der Voröffnungsphase habe ich dort die PR gemacht und war dann auch teilweise nach der Öffnung Interimspressesprecher und so, das war aber nur für ein paar Monate.
Aber nicht mehr wieder rausgefunden, wie die Küche da jetzt gerade ist. Vielleicht könnte
also es wurde immer besser, auch schon zu meiner
so einen Instagram-Account oder sonst wohin hacken,
ja,
ob man da gerade gut isst oder nicht. Also ich überlege halt noch, ob ich da hinfahre oder nicht. Aber
ich glaube, das Essen spielt da nicht die größte Rolle.
Nee, ich glaube, das ist aber das ist eine coole Bude. Ich höre da immer wieder von. Und,
für Kinder ist das, glaube ich, ganz toll und abwechslungsreich. Aber ich persönlich bin jetzt, glaube ich, nicht mehr so die Zielgruppe. Muss da jetzt nicht extra hinfahren. Auch erst schon gar nicht wegen des Essens.
Ja, nee, das glaube ich auch. Aber ich hoffe, es ist auch ein Kunde von uns. Aber es ist definitiv, für die mit den Kindern, die dahin fahren, ist gut. Aber ich dachte jetzt, du sagst mir, boah, wir haben da so krasse Foodstationen eingebaut.
Das ist ja erstens auch schon wieder ewig her. Ich habe gar keine Ahnung, was da aktuell kulinarisch geboten wird. Ja. Wir haben damals, das war die größte Revolution. Wir hatten ja ganz am Anfang nur wirklich so Pasta, Würste und Pommes, also so ein Schwimmbadessen. Ja. Und dann gab es halt das erste so Munken, was war das für ein Restaurant, wo du dir so rohes Fleisch auf den Teller packst und das dann grillen lassen.
Ein Barbecue.
So ein Barbecue. Ja. Das war eins der ersten Konzepte hier in Berlin zu dem Thema. Das war schon sehr innovativ. Das war noch zu meiner Zeit. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht.
Dann finde du das doch mal raus, Christian.
Mach ich.
Im nächsten Abbinder erzählst du es.
Ja.
Aber vielleicht, weil wir auch schon wieder ganz schön lange reden, das bringt so viel Spaß, mit dir zu sprechen.
Das tut mir leid.
Also bevor wir zu Christians Lieblingskategorie kommen, möchte ich noch mal wissen, wie sieht die Food Week in 10 oder 20 Jahren aus?
Boah, 10, 20, 5 bis 10, 10, 10, 20, 20, geil.
Finde ich, krass, also vielleicht hast du ja eine Idee, also Mond, außer fliegende Teller vielleicht.
Ach so, meinst du das?
Auf der ISS.
Nicht, wo wir so als Eventplattform sind, sondern was wir inhaltlich
deine
haben.
Deine Zukunftsvision.
Wahrscheinlich finden wir ja nur noch virtuell statt.
Und dann druckt man sich das Essen zu Hause aus.
Das gibt es schon. Also du kannst dir mit einem 3D-Drucker kannst du schon Essen drucken.
Ja. Echt?
Ja.
Nee, erzähl mal ganz kurz. Da musst du nochmal einen Satz.
Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Das war ein Startup aus Holland. Aber das gab es ja auch schon vor 4-5 Jahren, habe ich das entdeckt. Oh. Auf so einer Messe. Und die haben sich Essen ausgedruckt. Du konntest also essbare Gegenstände sozusagen. Und das wird sicherlich noch geben. Beziehungsweise
essbar oder verdaubar?
Mehr. Hey, ob die geschmeckt haben, weiß ich nicht genau, aber man konnte sie essen.
Ja. Das finden wir auch raus.
Okay, das finden wir auch raus. Ja. Ja, das finden wir definitiv raus.
Habt ihr auch also so einen Check wie hart aber fair im Nachhinein?
Der Faktencheck. Ja, das führen wir jetzt ein. Das ist der 3D-Drucker für Pellkartoffeln.
Aber es kommen halt immer irgendwie so spannende Sachen auf. Genau. Und dann, aber das ist ja vielleicht dann ein super Thema für die nächste Tech-Tech-Folge.
Dann suche ich mal raus, wer den 3D-Drucker.
Genau, den 3D-Drucker und so weiter rangehen. Und ansonsten ist neben dem bestes Essen ever, was ich irgendwie auch gut finde, das sollten wir auch nochmal irgendwie mit aufnehmen, oder bester Drink, bestes Essen, ist, wir haben immer so ein Feiern und Bedauern.
Feiern und Bedauern.
Ja, das ist so einfach die aus der anthroposophischen Lehre heraus. Was feierst du gerade? Was bedauerst du gerade? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist gerade so ein Moment, wo ich, ey, darüber will ich mit euch reden, was ich gerade feiere oder bedauere?
Ich persönlich?
Ja, du persönlich. Ja,
so. Bist du als Privatperson hier?
Als Privatperson, ja, genau, das stimmt. So also ich habe gerade zumindest den Start des neuen Jahres gefeiert und finde es total spannend, was sich dieses Jahr in 2020 alles so tut. Da gibt es ein paar spannende Projekte, die ich so vorhab. Und ich feiere gerade in der Tat, das Thema hatten wir vorhin schon, dass wir aus der Beat, aus dem Jahresformat jetzt in diesem Jahr 3 Veranstaltungen machen werden zu verschiedenen Themen. Und das ist so ein bisschen so mein Steckenpferd und da freue ich mich drauf. Bedauern tue ich, dass es noch nicht so weit ist.
Nee. Ja,
also, du versprichst uns in diesem Fall, wenn es News gibt, kriegen wir sie als Erste.
Wir haben noch jetzt eine Standleitung.
Wir haben eine Standleitung
eingerichtet, habe ich
die steht und...
Ich bin verkabelt, wie ich hier sehe, also von daher...
Das lassen wir einfach so.
Das lassen wir einfach so.
Und ich würde sagen, das war ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank für deine Einblicke.
Mhm.
Und...
Ja, vielen Dank. Und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt mit 1,5 Stunden. Wir sind aber, glaube ich, ein paar Minuten über der normalen Zeit. Und wir werden auf jeden Fall irgendwie gucken, ob wir dann in Alexander nochmal im Laufe des Jahres, wenn das näher an die Berlin Food Week geht.
Oder wir kommen vorbei.
Wir machen live was auf der Food Week.
Ja, das würde ich gerne
machen. Genau, wir quatschen da einfach mit ein paar Leuten da auf der Food Week. Ja.
Also wenn ihr tolle Köche treffen wollt und Gastronomen und Gäste und Foodies,
du warst doch auch auf dem Cockfood Festival, haben wir uns auch zugelegt.
Da
reden wir dann auch beim nächsten Mal
drüber. Da reden wir auch beim
nächsten Mal. Also, alles klar.
Sensationell. Ja. Vielen, vielen
wir
Dank,
haben viel
Alex.
Vor. Ja,
alles Gute
Dank.
für alles, was jetzt kommt.
Ich danke euch.
Das war die 5. Folge von Tech à la Carte mit Alexander van Hessen. Und ich bin mir sicher, nicht nur die Berliner unter euch da draußen sind auf ihre Kosten gekommen. Ich hoffe, auch alle anderen nehmen wunderbare Inspirationen, Trends und News für sich mit. Aber vielleicht gibt es ja auch einige Experten unter euch, die ganz andere Trends für Berlin und die deutsche Gastro-Szene prognostizieren. Erzählt uns davon, schreibt uns bei Instagram und wenn ihr schon beim Schreiben seid, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt unseren Podcast weiter. Wir freuen uns über neue Abonnenten und eure Feedbacks. Und wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder einschaltet, da freuen wir uns auch. Bis dahin!